Hallo, guten Tag, liebe Zuhörerin. Hier ist wieder wie jeden Mittwoch die ABS-Magazin. Hier ist Andrea. Und genau, das war Manu Chao mit dem Lied EZLN para todos, todo. Und die Stimme, die wir gehört haben, war die Stimme von Subkommandante Markus. Genau, und Subkommandante Markus war das Sprachrohr der im Mexiko-Gebiet tätige Ejército Zapatista de Liberación Nacional oder auf Deutsch die Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung. Und wir haben genau heute als Thema die Zapatistas und die aktuellen Ereignisse, die dort passiert sind. So ein bisschen, so eine kurze Einführung zu der Zapatistischen Armee der Nationalen Befreiung. Das ist eine bestehende Befreiungsorganisation in Chiapas, die am 7. November 1983 vom mexikanischen Linken, Mestizos und Indigenas in der Selva Lacandona gegründet wurde. Der Selva Lacandona ist ein Urwaldgebiet an der Südostgrenze von Mexiko. Und genau, also der Befreiungsorganisation befindet sich in diesem Gebiet. Und der EZLN trat erstmal öffentlich in Erscheinung am 1. Januar 1994. Und Subkommandante Markus hat da an diesem Tag diese Rede gegeben, die wir gerade gehört haben. Und jetzt haben wir auch der Michael, der will sich gern mit uns unterhalten. Genau, hallo Michael.
Jo, hallo, ich grüße euch. Ja, schön, dass wir da sind. ABS-Magazin. Wir haben ja heute ein Thema, das...
Genau, heißt, die Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ich habe auch jetzt schon Subkommandante Markus vorgestellt. Kennst du ihn, Subkommandante Markus?
Ich kenne ihn nicht genau. Der war ja doch eine recht bedeutende Figur, oder?
Genau, also Subkommandante Markus, wie gesagt, war das Sprachrohr dieser Befreiungsorganisation und ist eigentlich eine politische Kunstfigur. Er wurde von der Zapatistas erschaffen und er blickte erst in einem Aufstand in San Cristobal in 1994 und genau, es war bis jetzt, also bis kurzem, die Sprecher dieser Organisation.
Ja, mit der Kunstfigur, hast du das, ich weiß nicht, das haben wir ja noch nicht erläutert. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das jetzt ein Sprecher, der auch schon aufgetreten ist, aber das waren dann meistens ja Leute, die sich vielleicht auch mit einem Tuch vorm Gesicht oder so nicht wirklich zu erkennen gegeben haben und dann sozusagen immer, möglicherweise waren das auch immer andere Personen, das heißt, man ist gar nicht sicher, dass es diese Person überhaupt gibt oder dass es immer dieselbe war, richtig?
Ja, genau so. Es wird öfters gesagt, dass Subkommandante Markus doch ein Mestizo ist.
Ja.
Aber ja, also er sagt auch mehrmals oder hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass Markus auch ist eigentlich alles. Ist alles, was Subalternität bedeutet. Und das heißt, Markus ist ein Schwuler in San Francisco, Markus ist ein Schwarzer in Südafrika, Markus ist ein Asiat in Europa. Und er würde auch, er hat sogar geantwortet, dass ihm gefragt würde, wie alt er war. Er meinte, ja, ich bin 518 Jahre. Also das heißt, ich bin so alt, wie Christus Kolumbus hier in Lateinamerika war. Also.
Ja, das ist natürlich für Amerika ein entscheidendes Datum, weil da sozusagen sich ja dann daraufhin da die gesellschaftliche Situation dramatisch geändert hat mit der Ankunft der, ich sag mal, je nach Sichtweise Entdecker oder Eroberer oder ja, wie man sie nennt.
Genau. Und kennst du die Zapatistas oder hast du was?
Nicht ganz genau. Wenn ich das richtig verstehe, geht es ja darum, dass die sozusagen eine eigene, ich sag mal, ich möchte nicht sagen Regierung, aber eine eigene Organisation aufbauen wollen, die sozusagen sagt, das, was die Regierung macht, das interessiert uns nicht wirklich, weil das nicht in unserem Sinne ist oder wir da überhaupt nicht zur Sprache kommen. Oder wie muss ich das verstehen?
Genau, also die EZN, also das ist eine, wie gesagt, eine Befreiungsorganisation, und die trat erstmals am 1. Januar 1994 in Erscheinung, mhm, mit der Förderung autonome Selbstverwaltung der indigenen Bevölkerung Mexikos. Und nicht nur der indigenen Bevölkerung, sondern sie sind mehr auf diese basisdemokratische Richtung gerichtet, und die fördern das auch von der Regierung. Außerdem haben sie, also oder beschäftigen sie sich auch mit anderen Themen wie Bildung allgemein, Bildung für alle, Geschlechtergleichheit, Frauengleichheit, Ökologie auch. Und auf diesem Grund sind die auch so berühmt geworden und auch so international anerkannt.
Hm. Also das ist jetzt auch erstmal ein Phänomen, das erstmal seinen Ursprung auch in Mexiko hat, verstehe ich das richtig?
Genau, in Mexiko und in diesem Gebiet, in Chiapas.
Chiapas, das ist ein bisschen, um eine Orientierung zu haben, das liegt, also die Hauptstadt Mexico City, also Distrito Federal, das ist ja sozusagen schon mehr oder weniger in der Mitte, mhm, bisschen südlich. Das ist auch schon relativ hoch gelegen, also so heiß, wie man jetzt denken könne, dass es da jetzt in der Karibik oder so ist, ist es gar nicht. Die haben also ein vergleichbares Wetter, auch ein bisschen wie bei uns, oder?
Also in Chiapas nicht. Also Chiapas ist mehr so die Südostgrenze Mexikos, ja, sozusagen. Da gibt's schon so einen sehr breiten Urwaldgebiet, und das ist sehr anders als in Mexiko. Okay. Also ich war noch nie in Mexiko, also in Mexiko DF, in der Hauptstadt. Aber das, also Chiapas ist so eine andere, auch von der, vom Wetter und vom alles und von der Bevölkerung auch sehr anders.
Ja, das meine ich eben, erstmal eine Idee zu haben. Mexico City liegt ein bisschen höher. Das, aha, ist vielleicht auch ein bisschen wie hier bei uns in Mitteleuropa. Aber im Südosten dann, ist dann wirklich da ist das eher flacher, die Gegend, und sozusagen, also schon hügelig, aber es ist sehr, relativ tief gelegen.
Genau.
Also auf Meereshöhe eher. Und das ist ja dann auch die Grenze zu Belize und, Honduras ist das nächste Land dort, oder? Da gibt's sehr viel Urwald. Das ist ja auch bekannt dafür, dass es da relativ viele historische Pyramiden auch noch gibt. Was weiß ich, von den Mayas oder so. Und in dieser Gegend hat sich also diese Organisation auch so ein bisschen gebildet. Verstehe ich das richtig? Oder die haben sich da auch organisiert. Dort hat das angefangen.
Ja, sie haben sich dort organisiert und vor allem haben sich nach diesem Aufstand mussten sie sich auch verstecken, sozusagen, ja, und natürlich ein Urwaldgebiet bietet sich für so eine Befreiungsorganisation, die bewaffnet auch agiert. Aber es geht nicht nur um einen bewaffneten Kampf, sondern, ja, es geht auch einfach um Autonomie, und die führen das auch. Und mittlerweile haben die unterschiedlichen Verwaltungszentren in unterschiedlichen Regionen. Und die sind Zentren, die sozusagen versuchen, die Anliegen der Bevölkerung vor Ort zu organisieren. Und die versuchen auch eine eigene Bildungssystem, eine eigene Gesundheitsorganisation zu suchen. Sie versuchen auch die ganze Zeit mit den Leuten in Gespräch zu kommen. Und da gibt's auf jeden Fall sehr Mitbeteiligung von der Bevölkerung. Und da spielt natürlich die Milicianos, so die, ja, Milizianer, also eine Rolle, aber nicht so eine große Rolle. Und die sagen auch, wir wollen, dass die Bevölkerung ist diejenige, die sagt, wie wir uns verhalten sollen oder wo wir uns noch in Erscheinung treten müssen.
Hm. Du hast eben gesagt, Milicianos, da muss ich mir drunter vorstellen, jetzt bewaffnete Camper, es hört sich ja ein bisschen danach an, oder ist das sozusagen der Kern der Organisation im Gegensatz zu, ich sag mal, der kompletten Bevölkerung, die sagt, wir wollen hier Sachen eher selber unter Kontrolle haben, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, so, das weiß ich nicht genau, aber was ich weiß von Milizianos oder was das bedeutet, das sind Kleinbauern, die weiter auf ihren Feldern arbeiten und im Bedarfsfall mobilisierbar sind. Und da natürlich, da machen sehr viele Frauen mit. Ein Drittel der Milizianos sind Frauen. Und ich glaube, es gibt auch gleichzeitig eine Basis der Boye, so eine zivilen Unterstützungsbasis, wo auch mehreren tausend Leuten sind. Aber ich weiß nicht genau, wie sich diesen Milizianos oder allgemein die Bauernmiliz sich organisiert. Das muss ich die Uli Röding fragen.
Ja.
Genau, die Uli Röding ist unsere Gast sozusagen heute, weil sie nicht hier ist. Sie hört uns bestimmt und sie wartet auf unseren Anruf. Sie wird uns telefonisch erzählen über die Zapatistas, aber vor allem über die Yabasta-Netzwerk, wo sie aktiv ist, und auch über den letzten Vorfall in La Realidad. La Realidad ist ein Verwaltungszentrum der Zapatistas. Mhm. Und da würden so im letzten Monat sehr krasse Angriffen stattgefunden. Und genau, so Juli Röding ist eine deutsche Aktivistin und sie ist hier und sie setzt sich für die Zapatistas ein.
Genau, können wir uns ja gleich nochmal anhören. Du hast ja schon vorbereitet und probierst sie zu erreichen?
Genau, ich probiere sie zu erreichen.
Mhm. Gut, ja, dann schauen wir mal. Ja. Also mit den Zapatisten, da muss man schon noch mal ein bisschen tiefer graben. Ich meine, bestimmt eine Frage, die wir uns stellen, ist natürlich, warum gibt es da überhaupt so ein Engagement? Ist das notwendig? Oder andersrum, es gibt dort ja eine Bezirksregierung, also die mexikanischen Staaten haben da natürlich auch sich organisiert. Und die Frage ist jetzt natürlich auch ein bisschen, die ich finde wirklich herauszufinden ist, warum funktioniert es nicht, dass sozusagen eine Mitbestimmung in den dort existierenden Gremien, Organisationen sozusagen durchgeführt wird, sondern da sich solche starke, ja, ich sag mal, Gegenbewegungen auch etablieren können. Also ist die Lage denn wirklich da so katastrophal, dass die Bevölkerung sagt, hier, so können wir nicht weitermachen? Also das ist ja immer eine Frage, wie welchen Weg wählt man? Also versucht man seine Energie einzubringen in die etablierten Strukturen, um sozusagen dafür zu sorgen, dass wir, nicht wir, sondern dass grundsätzlich die Bevölkerung bei Entscheidungsprozessen beteiligt ist? Oder gibt es wirklich nur noch einen Weg, der auf Konfrontation ausgerichtet ist? Also das ist bestimmt eine Frage, die ich jetzt mal für ergründenswert halte.
Ja, also ich glaube, es kommt auf den Land, auf der Bevölkerung, aber Mexiko ist ein ganz komplexes Land und ist auch so richtig einfach. Und da gibt es zwei Parteien, die das Land einfach in den letzten 100, 200 Jahren regiert haben und die sind Teil der Oligarchie. Und natürlich haben die eine andere Art, Mexiko einfach zu führen. Und was auch sehr symbolisch ist, dass das erste Mal, dass das Zapatisten in Erscheinung getreten sind, war der Tag, an dem der Freihandelsabkommen mit der USA unterschrieben würde. Und ja, natürlich, dann haben sie den Chance einfach genommen.
Mhm, ja.
Und ich glaube, wir haben die Uli jetzt. Ja, und jetzt wird uns die Uli.
Ja, hallo.
Hallo, Uli.
Du hörst uns, super.
Super. Wie geht's dir, Uli? Schön, dich zu hören.
Ja, schön auch von euch zu hören.
Also, Uli, ich habe dich schon kurz, sehr kurz vorgestellt. Aber erzähl mal, wer bist du und was machst du außerhalb deines Aktivismus? Weil ich habe schon eine engagierte Aktivistin hier präsentiert, vorgestellt. Wo warst du gerade?
Ja, ich war gerade arbeiten. Ich arbeite in der Schule und kümmere mich um die Kinder von morgens bis abends, bis nachmittags. Und jetzt sind sie gerade raus und es ist ganz leise jetzt. Wie schön.
Oh, schön.
Ja.
Also Uli, und für was steht das Yabasta-Netzwerk? Ich habe das einfach kurz genannt. Und wie bist du Teil dieses Netzwerkes geworden, beziehungsweise warum hast du dich entschieden, die Zapatistas zu helfen?
Also, die Zapatistas haben mich mit ihrem Aufstand 1994 sehr stark beeindruckt, weil sie etwas ganz anderes gemacht haben als viele Gruppen vor ihnen, die auch Aufstände gemacht haben. Es gibt zwar eine bewaffnete Gruppe, die Guerilla, das Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aber entscheiden tut die Basis und nicht die bewaffneten Kämpferinnen und Kämpfer. Sie legen Wert auf Kontakt zu der Basis von überall, von links und unten, und wollen nicht so viel mit Parteien zu tun haben. Sie lehnen jede Regierung ab. Entschuldigung, das hat mich in dieser Situation 1994 sehr stark beeindruckt, weil wir hier in Deutschland nicht so sehr genau wussten, wie es für uns weitergeht, nachdem
Und warst du aktiv,
der Kapitalismus gesiegt hat eigentlich.
Damals aktiv in Deutschland, in welcher Gruppe?
Ich war aktiv als Autonome, in der autonomen Bewegung seit Anfang der 80er Jahre. Und habe da sowohl internationalistische Politik gemacht, Solidarität mit allen möglichen Aufständen, aber eben auch hier versuchten Widerstand zu leben.
Und dieses das Jabasta-Netzwerk, wie ist das entstanden? Ist das so ein deutsches Netzwerk oder ist es international?
Es gibt eigentlich in fast allen Ländern oder in sehr vielen Ländern auf der Welt Gruppen, die sich solidarisch zu den Zapatistas verhalten und die aber in ihrer eigenen Politik in den Ländern auch inspiriert sind von der Art und Weise, wie die Zapatistas Politik machen, von ihren Grundsätzen. Und das ist das Jabasta-Netz auch. Das ist ein Netzwerk für Solidarität und Rebellion, nennen wir das. Es ist entstanden 1996 nach dem ersten intergalaktischen Treffen in Chiapas, Mexiko, in den zapatistischen Gebieten. Das hat sich genannt, erstes intergalaktisches Treffen gegen den Neoliberalismus für die Menschheit, und hat dieses neoliberale kapitalistische System analysiert und überlegt, was wir da tun können. Und auf diesem Treffen waren 4000 Menschen aus allen möglichen Ländern, wirklich aus fast allen Ländern der Erde, um miteinander zu sprechen und zu überlegen, was wir tun können. Daraus ist zum Beispiel Indymedia entstanden, daraus ist die erste globale Bewegung gegen den Neoliberalismus entstanden, die hieß People's Global Action. Daraus sind die Global Action Days entstanden, bis hin zu Genua 2001. Und das war immer wieder inspiriert von der Konsequenzenbasis demokratischen Haltung von den Zapatistas. Das war ganz gut auch für Europa, weil es gibt ja sehr wenige selbstbestimmte große Gruppen. Es sind ganz viele Leute, die alleine was machen, weil wir alle sehr individualisiert und entfremdet leben. Und auch das war möglich, dadurch, dass es ganz viele Computerfreaks gibt. Die konnten sich gut einbringen. Und alle möglichen anderen Menschen konnten sich auch sehr gut einbringen, auch wenn sie nicht in Organisationen waren. Mittlerweile hat sich das geändert. Es gibt wieder viele Gruppen, die agieren, auch hier Widerstand aktiv leben, die aber auch ganz viele sind inspiriert von den Zapatistas und der Art und Weise, wie sie Politik machen. Und das beeindruckt mich doch immer wieder sehr. Und das Jabasta-Netz legt sehr viel Wert eben auf Basisdemokratie, auf beide Ebenen, sowohl Solidarität mit Zapatistas als auch einen Widerstand hier zu entwickeln oder auch weiterzuführen. Im Moment machen wir zum Beispiel zum einen eine Solidaritätskampagne zu den Zapatistas, weil die gerade sehr, sehr stark angegriffen werden.
Ja, das wollte ich dir fragen. Was ist passiert? Das war letztes Monat, ne? Also am 2. Mai gab es so einen sehr großen Angriff.
Es gab einen Angriff, der klingt vielleicht gar nicht so groß. Es ist ein Mensch umgebracht worden, auf eine ganz üble Art und Weise. Der ist fast totgeschlagen worden. Und weil er sich immer noch gewehrt hat, ist ihm dann erst ins Bein geschossen worden, dann in den Arm und dann wurde er erschossen. Es hat lange gedauert und 15 andere sind teilweise sehr schwer verletzt worden.
Das war der Companiero Galeano, ne, der gestorben ist.
Ja, ganz genau. Mhm. Und das Problem oder das Entscheidende dabei war, dass zum ersten Mal ein Sitz der Regierung von den Zapatistas, ein Sitz der guten Regierung, die sich die Zapatistas selber gegeben haben, angegriffen worden ist, direkt in Zepz. Von Paramilitärs, die nachweislich finanziert werden, sowohl von der Chiapaneca-Landesregierung als auch von der mexikanischen Bundesregierung, also Peña Nieto. Und das ist eine neue oder eine massive Dimension von Angriff. Und wir wissen zum Beispiel, dass in der Selva Lacandona, dort wo die Zapatistas ihre Gebiete haben, das ist eine der am stärksten biodiversen Regionen der Erde, eines der 15 biodiversesten Regionen der Erde. Und dort ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit aus Deutschland, die früher Entwicklungshilfe gemacht hat, die haben da ganz großes Interesse dran, die Verfügung darüber zu bekommen. Und die wollen dieses Gebiet neu ordnen, also strukturell, infrastrukturell, politisch, kulturell. Nur sind da halt eben leider die Indigenas im Spiel. Und die wehren sich dagegen, die wollen das nicht. Und sie werden aber nicht gefragt. Und wir können da schon was tun, indem wir tatsächlich versuchen, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, deutlich zu machen, dass wir das nicht dulden werden.
Mhm. Warst du selber in der Realität oder
ja.
wie ist es, wie kann man sich sowas vorstellen, so ein Verwaltungszentrum mit eigenen Schulen und Krankenhäusern und da sind auch tätig diesen Hund aus der guten Regierung, das würde mich auch interessieren, wie so allgemein die Organisation bei diesen Verwaltungszentren sind.
Es gibt 5 Verwaltungszentren, also wo die Juntas der guten Regierung sitzen, die wieder der Junta werden von der Basis bestimmt. Die Leute bekommen kein Geld. Sie werden spätestens alle 2 Jahre ausgetauscht. Das Problem für die Leute ist halt, sind alles Bauern. Und in der Zeit, in der sie die Junta-Arbeit machen, können sie ihre Felder nicht bestellen. Das müssen halt eben dann andere für sie tun. Zusätzlich zu ihrer eigenen Arbeit. Es gibt sehr viel, ich sag mal, Arbeitsgruppen, die unterschiedlichen Bereiche verwalten. Also die Juntas sind nicht 1 oder 2 oder 3 Leute, sondern es sind sehr viele, die sich mit Justiz, mit Gesundheit, mit Bildung zum Beispiel auseinandersetzen. In La Realidad gab es eine Schule und eine Krankenstation. Sie hatten mehrere Pickups. Und eine Wasserversorgung, also mit Wasserleitungen. All das haben die Paramilitärs zerstört. Mhm. Deshalb haben die Zapatistas auch zum ersten Mal seit ihrem Bestehen die Bitte losgeschickt, zu spenden. Und das ist was neu ist. Früher haben sie zum Beispiel Geld zurückgeschickt und haben gesagt, hey Leute, nehmt dieses Geld, organisiert euren Widerstand in den eigenen Ländern, das hilft uns mehr. Aber jetzt sagen sie, wir brauchen Hilfe. Und das ist neu.
Ich würde jetzt mal kurz hier nochmal nachhaken. Du hast eben ein bisschen berichtet, dass es sozusagen da Verwaltungszentren gibt, die also verschiedene für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft nützliche Dinge zur Verfügung stellt. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Was macht denn die eigentliche Bezirksregierung dort? Oder wie ist denn das Verhältnis? Wie sind die Räume? Wie sind die Dinge, die besetzt sind? Weil für mich hört sich das so ein bisschen an, als würde es da überhaupt gar keine Stadtverwaltung, Regionsverwaltung geben, sondern die halten sich da ganz raus und machen vielleicht das Allernotwendigste. Aber sonst ist das eher ein Freiraum, wo jeder machen kann, was er will. Oder ist es eher so, dass die Regionalregierung oder bis runter zu den Stadtverwaltungen, ist es eher so, dass die eine ganz klare Klientelpolitik machen? Du hast ja angesprochen, zum Beispiel Nutzung von Agrarflächen, da gibt es ja ganz verschiedene Interessen. In welchem Verhältnis stehen jetzt also diese Juntas zu den eigentlich ja mehr oder weniger vorhandenen Regierungsorganisationen, die sowieso existieren? Oder existieren die nicht? Oder lösen die sich auf? Wie ist denn da so die Lage?
Also es ist so, dass die es gibt eine offizielle Regierung in Chiapas, aber die Zapatistas haben selbstbestimmte Gebiete, autonome Gebiete. Und die organisieren sie absolut selbstbestimmt. Sie nehmen nichts von der Regierung und sie geben ihr nichts.
Kurze Zwischenfrage, du sagst autonome Gebiete. Muss ich mir das so vorstellen wie vielleicht Indianerreservate in US-Amerika, wo also eine klare vertragliche Regelung ist? Oder ist das einfach so, die Gebiete haben sie einfach unter Kontrolle, Punkt?
Die haben sich erkämpft.
Okay.
Mit dem Aufstand von 1994.
Ja.
Die haben sich für unabhängig erklärt, natürlich. Sie haben halt bis dahin keinerlei ja, keine Krankenversorgung, keine Bildung, nichts gehabt in den in ihrem Gebiet, in dem sie gelebt haben, und haben festgestellt, sie wollen das nicht mehr. Sie wollen nicht mehr, wie sie sagen, unsichtbarer sein als ein Stein. So waren, es ist ein sehr starker Rassismus, den gibt es halt eben auch in Chiapas. Zum Beispiel mussten bis zum Aufstand indigene Menschen vom Bürgersteig gehen, wenn ein Weißer lang kam. Und es, irgendwann hat es halt einfach gereicht, mit Kindersterblichkeit bis 50% bis 5 Jahre ist zu viel, wenn die Kinder an heilbaren Krankheiten sterben. Und es gab keinerlei Unterstützung. Und das haben sie sich jetzt alles ganz alleine, autonom und selbst aufgebaut, ohne jede Unterstützung von der mexikanischen oder japanesischen Regierung. Sondern alles sehr selbst organisiert und mit eigener Arbeit, Gemeinschaftsarbeit zum Beispiel. Das sind, man muss sich das übrigens so vorstellen, baulich, das sind Hütten, das sind Holzhäuser in der Regel. Bis auf die Schule und die Krankenstation sind es Holzhäuser. Auch die Sitze der Regierung, zum Beispiel in La Realidad. In anderen Regionen, in anderen Regierungssitzen gibt es Steinhäuser, die sind jetzt neu gebaut. Das wird alles gemeinsam von der Basis gearbeitet und organisiert, wobei die die Juntas der guten Regierung auch Teil der Basis sind, sobald sie nicht mehr in der Regierung sind. Also maximal 2 Jahre. Und die, der Unterschied zu unseren Regierungen ist, dass einen wichtigen Satz dort gibt.
Ja.
Die Regierung gehorcht und die Bevölkerung befiehlt. Und es wird auch gelebt. Das heißt, wenn die Regierung nicht das macht, was die Menschen wollen, dann wird sie sofort abgesetzt. Diese Macht haben die Leute von der Basis.
Jetzt hätte ich nochmal nachgefragt, es ist also einfach eine de facto, also eine tatsächliche Situation, dass die bestimmte Gebiete quasi autonom, also teilautonom sind, und wenn es da jetzt Auseinandersetzungen gibt zwischen unter Umständen auch bewaffneten Gruppen, ich meine, wenn da Leute zu Tode kommen durch Schusswaffen, dann kommen, das passiert ja nicht einfach so. Das heißt, wenn es da Gruppen gibt, die im weitesten Sinne gewaltsame Mittel einsetzen, dann ist es der tatsächliche Versuch vielleicht von verschiedenen Gruppen, sei es jetzt den Zapatisten oder auch einer mexikanischen Regierung, sozusagen eine Kontrolle zurückzuerhalten oder Einfluss auszuüben. Verstehe ich das richtig?
Nee.
Okay.
Also, die bewaffneten Auseinandersetzungen gehen niemals von den Zapatisten aus. Die haben zwar ihre bewaffnete Guerilla, aber es gab die Entscheidung von der Basis, und es wurde auch eine Umfrage mexikoweit gemacht, wo entschieden wurde, okay, die Guerilla soll die Waffen niederlegen, aber nicht abgeben. Das haben sie seitdem getan. Also sie sind zwar noch bewaffnet, sie haben Waffen, haben auch ihre Guerilla-Basislager, aber die Entscheidung von der Bevölkerung war, die Probleme und Konflikte politisch lösen zu wollen. Es ist ein autonomes Gebiet, es ist nicht teil- oder quasi autonom, sondern es sind tatsächlich autonome Gebiete, wo die Menschen in Selbstverwaltung leben und eigenverantwortlich. Das Erstaunliche ist, uns wird immer gesagt, das kann ja gar nicht klappen, aber da klappt es. Es ist eine Art Rätedemokratie und eine Art Basisdemokratie. Und die wird gelebt und umgesetzt seit 1994.
Basisdemokratie, das ist ein interessanter Punkt, weil hier in Europa oder speziell in Deutschland gibt es ja auch teilweise sehr verschiedene Vorstellungen, was Basisdemokratie sein kann, wie die funktionieren kann. Mich würde mal ein bisschen interessieren, wie muss ich mir das vorstellen, wie ist das denn dort umgesetzt? Weil hier, ich behaupte das jetzt einfach mal sozusagen, vielleicht auch als Advocatus Diaboli, hier in Deutschland ist es oft so, dass man auch Personen trifft, die davon ausgehen, dass Basisdemokratie bedeutet, da darf jeder zu allem mitbestimmen und es muss immer absoluter Konsens herrschen und jeder hat die Möglichkeit, von ganz unten sozusagen bis ganz oben seine Ideen da sozusagen durchzusetzen oder einzubringen. Oder meine Frage wäre jetzt, funktioniert das denn? Weil wenn du sagst, es gab Entscheidungen, die Waffen ruhen zu lassen, dann erfordert ja so eine Entscheidung dann auch eine relativ klare, ich sag mal, hierarchische Struktur, dass wenn da so eine Entscheidung gefällt wird, dass dann auch alle Beteiligten sich dran halten. Und das muss man ja auch irgendwie organisieren und dazu bringen. Es sind ja nicht immer alle im Konsens. Wie lösen das die Zapatisten?
Also die sind basisdemokratisch organisiert in den Dörfern. Das sind Lebenszusammenhänge und Arbeitszusammenhänge. Und da geht es tatsächlich um Überleben. Um ganz konkrete, praktische Probleme. Wo kriegen wir das Essen her? Was müssen wir anbauen? Wie bauen wir an? Es wird gefragt, jeder im Dorf hat eine Stimme. Übrigens Kinder ab 12 Jahren auch, weil sie gleichberechtigt arbeiten. Die Schulen werden auch so organisiert. Eltern, Lehrer und Kinder entscheiden gemeinsam über die Inhalte und über die Zeit, über die Ferien und alles. Es ist tatsächlich so, dass es Versammlungen gibt in jedem Dorf. Und dort wird so lange diskutiert, bis es eine relativ große Mehrheit gibt. Es gibt auch Unterschiede. Es ist kein Konsens, nicht notwendig. Es gibt auch Minderheitenmeinungen. Und da wurde auch schon mal nachgefragt bei den Zapatistas, was macht ihr mit den Minderheitenmeinungen? Und sagen, okay, erstmal probieren wir die Mehrheitsmeinung aus und wenn die nicht klappt, dann nehmen wir die Minderheitenmeinung. Und wenn das immer noch nicht klappt, dann müssen wir uns neu entscheiden. Die sind sehr pragmatisch.
Ja, ja. Das ist natürlich eine Herausforderung, sich da immer so zu arrangieren, dass es auch immer funktioniert und da wirklich auch die Spannungen sozusagen eher minimiert werden als vergrößert werden.
Ja.
Lass uns vielleicht nochmal zu der aktuellen Situation kommen.
Ja, ich hätte noch eine Frage für Uli. Du meintest, dass hinter diesem Angriff am 2. Mai rechtsgerichteten Paramilitärs wären. Oder ja. Was gibt's noch so für Gruppen, die gegen die Zapatistas sind? Weil ich habe auch gehört, dass noch Bauernorganisationen sich geformt haben. Die
ja, es gibt mehrere paramilitärische Gruppen. Die Leute dort leben alle als Bauern. Die leben alle von der Subsistenz, vom Landbau. Mhm. Die einen nehmen aber Geld von der Regierung zu bestimmten Bedingungen. Also die Regierung gibt natürlich kein Geld jetzt plötzlich, wo zig Jahre, ja 70, 80 Jahre, niemand sich um die Indigenas gekümmert hat. Plötzlich wird da Geld gegeben, allerdings mit Auflagen. Es ist zum Beispiel rausgekommen, dass gerade die paramilitärische Organisation, die diesen Angriff am 2. Mai gemacht hat und so viel zerstört hat, diese paramilitärische Organisation hat Geld bekommen. Die Familien, die Dörfer, die sich zu ihr bekennen, haben Geld bekommen. Und zwar mit der Auflage, die Zapatistas anzugreifen, in die Defensive zu drängen, zapatistische Dörfer zu besetzen. Und entweder die Guerilla herauszufordern, dass sie bewaffnet kämpft, was dann für die mexikanische Armee natürlich heißen würde, sie können sie einfach platt machen, oder aber sie zu vertreiben. Die Zapatistas haben einen großen Vorteil. Sie sind A, überzeugend, sie sind nicht korrumpierbar, sie sind nicht erpressbar und sie haben weltweit eine ganz starke Solidarität. Das hat man jetzt auch wieder gemerkt. Und deshalb ist es nicht so leicht, die militärisch anzugreifen, weil es wird weltweit dann natürlich eine Reaktion geben. Also versucht man es auf diese Art. Man besticht praktisch Menschen, sagt, wir geben euch Geld, wir geben euch Saatgut, wir lassen eure Kinder in Internate gehen und ihr greift die Zapatistas an. Genauso ist es gelaufen und das ist nachweislich genau an diesem Punkt so. Das hat die Diözese von San Cristóbal de las Casas herausgefunden. Frei Bartholomä heißen die. Das ist eine katholische Diözese und das hat der Bischof veröffentlicht.
Mhm. Ist es so in Mexiko-Gebiet, dass Bauern meistens auch Indigenas sind? Gibt es auch so unabhängige indigenen Gruppen, die vielleicht nicht die Zapatistas unterstützen? Weil die Basis von Zapatistas sind schon die indigenen Völker, also die Bevölkerungsgruppen, die sich vor Ort befinden.
Es gibt sicher Indigenas, die das nicht tun. Die haben auch nach wie vor zum Beispiel hierarchische Strukturen. Sie sind bei den Zapatistas nicht. Zapatistas haben sich zum Beispiel ein Frauengesetz gegeben, wo Frauen gleichberechtigt sind. Das ist in anderen Völkern nicht so. Was sie aber gemacht haben, ist zum ersten Mal alle indigenen Völker Mexikos an einen Tisch gebracht und eine Konferenz aufgebaut, die sich regelmäßig trifft und über die Probleme der Indigenas spricht. Weil es sind immer noch die Ärmsten der Armen. Aber es sind nicht alle Bauern Mexikos sind Indigenas. Und die Zapatistas haben nicht nur von Indigenas Unterstützung in Mexiko, sondern zum Beispiel auch von den Menschen in Atenco oder in Oaxaca. Also in anderen Bundesstaaten Mexikos gibt es eine breite Solidarität mit den Zapatistas. Aber die haben sich zum Beispiel auch über die andere Kampagne, die sie aufgebaut haben, also eine Vernetzung von Widerständigen in Mexiko, zum Beispiel auch verbündet mit den Kämpfen von Transvestiten oder von Prostituierten. Da sind die Zapatistas auch solidarisch. Es ist weit über die Indigenas rausgegangen mittlerweile, diese Ideen der Zapatistas und die Solidarität mit und von den Zapatistas.
Ich habe so unseren Zuhörerinnen erzählt, dass Subkommandante Markus der Sprecher war der Zapatistas. Und jetzt ist es nicht mehr so. Vor allem, weil die Entscheidung getroffen wurde bei den Zapatistas, dass Galeano, also der bei der Aggression ermordete Zapatista, noch weiter leben sollte. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie das passiert ist, dass Subkommandante Marcos nicht mehr da ist und dass Galeano weiterlebt? Weil ich glaube, das ist sowas, das nur bei den Zapatisten passieren kann, dass der jemand, der schon stirbt, gestorben ist, so körperlich noch weiter lebt bei den Leuten.
Ja, das ist ganz, ganz spannend. Also, Subkommandante Marcos war lange der Sprecher, eigentlich der Übersetzer. Der Übersetzer von indigenem Gedankengut und der Denkweise an europäisches Gedankengut und die Denkweise. Er hat versucht, die Art und Weise, wie die Indigenas denken, für uns Europäerinnen oder auch Nordamerikanerinnen zu übersetzen. Zapatista sagen, das ist jetzt nicht mehr nötig. Der war Subkommandante, was auch sehr deutlich ist, weil er war nicht Kommandante, sondern drunter Kommandante. Aber er war der Sprecher. Mittlerweile ist der Subkommandante Moisés der Sprecher. Marcos war kein Indigener. Er war einer von den Leuten, die in den Urwald gegangen sind.
War ein Mestizo sozusagen.
Aus Mexiko, ja. Er war ein Mestizo. Man sagt, er sei Professor gewesen, bevor er in die Berge gegangen ist. Und das ist Moisés, einer aus der zweiten Generation der Subkommandante und Sprecher, weil die Zapatistas mittlerweile sagen, wir brauchen keine Übersetzerinnen mehr. Es gibt, man muss nicht mehr die Brücke sprachlich bauen zwischen dem Norden und dem Süden, sondern wir verstehen einander mittlerweile. Und dass Galeano weiterlebt, ist bei den Zapatistas Sitte. Die gefallen sind im Kampf, die werden leben weiter, indem andere ihre Namen übernehmen. Es klingt für uns ganz witzig, aber die Namen sind halt nicht Personen zugeordnet, oder sind Personen zugeordnet, aber müssen nicht immer die gleichen sein. Ist vielleicht nicht leicht zu verstehen, aber das hängt mit der Denkweise zusammen.
Interessant.
Also zum Beispiel ein Kommandant hieß Pedro und ein anderer Kommandant, der gefallen ist, hieß Marcos. Der Mensch, der hinter Marcos steht, hat den Namen übernommen und ist seitdem Subkommandante Marcos. Der heißt aber ganz anders.
Okay, wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Ich hätte noch mal eine Frage, du hast das vorhin kurz erwähnt, in dem Zusammenhang, dass du formuliert hast, dass es da auch, ich sag mal, rassistisch motivierte Spannungen, Auseinandersetzungen, Abgrenzungen, was auch immer gibt. Wie ist denn überhaupt die Situation? Wenn von Indigenen die Rede ist, dann reden wir von Indianern, die sozusagen auch vor der Besiedlung durch europäische Eroberer oder Entdecker sozusagen dort schon gelebt haben. Das heißt, es gibt, das nehme ich jetzt mal an, das wäre meine Frage, also eine nach wie vor indianische Bevölkerung. Es gibt wahrscheinlich auch noch eine nach wie vor, ich sag mal, aus den Europäern bestehende oder ehemals Europäern bestehende, eher, du sagtest das vorhin, weiße Bevölkerung. Es gibt bestimmt auch eine Zwischenzone, wo sich sozusagen diese beiden Bevölkerungsgruppen auch vermischt haben. Wie groß sind denn die Anteile dieser jeweiligen Gruppen? Sind die überhaupt als Gruppen zu erkennen? Sind die klein, sind die groß? Welche, wo haben die ihre Stärken, Schwächen? Also ist es tatsächlich so, dass die Indigenen wirklich nur jetzt in der Landwirtschaft überhaupt, wenn überhaupt, was machen? Ist es wirklich so, dass sozusagen in höheren, sei es jetzt Regierungspositionen, überhaupt jetzt in Mexiko, wie ist da die Verteilung? Sind da die ehemaligen Europäer stärker? Oder das würde man hier erstmal annehmen. Aber wie ist tatsächlich so die Verteilung? Hast du da einen Überblick?
Also es ist halt so, in der politischen Klasse, in der offiziellen politischen Klasse und aber auch in bei den Reichen in Mexiko kaum Maya sind. Um das nochmal kurz vorherzusagen, natürlich war es eine Eroberung und es war ein Völkermord, der sich dort abgespielt hat durch halt die Conquista, durch die sogenannte Entdeckung Amerikas, als ob es da was gegeben hätte. Okay, da gab es halt schon Menschen und es war vielleicht interessant, die zu sehen. Aber die Europäer haben es ja übernommen und die Ureinwohnerin praktisch dezimiert und ihre gesamte Kultur versucht zu zerstören. Das sollte man nicht aus dem Blick lassen. Und in der oberen Schicht, egal in welcher Hinsicht, gibt es kaum, praktisch keine Ureinwohner, ein oder zwei. Der Rest sind Mestizen. Mhm. Also Menschen, die, sogenannte, das klingt so blöd, aber Mischlings.
Naja, das sind Personen, die aus beiden, deren Vorkommen aus beiden Bevölkerungsgruppen bestehen. Das ist ja eine neutrale Formulierung, ja.
Aber die Ureinwohner leben übrigens nicht nur oder können nicht nur im Urwald Land, also Landbau machen, sondern sie haben halt eben auch überliefertes Wissen in Sachen Gesundheit. Und sie haben auch überliefertes Wissen in der Bildung. Nur gehen sie da anders mit um. Also es ist bis dato nicht so sehr gewesen, dass es aufgeschrieben wird, sondern weitererzählt. Es hat sich durch die Zapatistas geändert. Es gibt praktisch keine Analphabetinnen mehr, weil alle in die Schule gehen. Auch Menschen, die älter sind, lernen schreiben und lesen oder auch rechnen. Und auch Spanisch, das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Eine Gleichberechtigung auch im Wissen möglich ist.
Das war jetzt ein bisschen meine Frage, inwieweit es denn überhaupt gelingt, zum Beispiel jetzt auch noch überliefertes Wissen, überlieferte Kenntnisse, ich sag mal im allgemeinen Kultur, es geht ja dann auch darum, wie arrangiert man sein tägliches Leben und welche entscheidenden Werte, Methoden, Stilelemente gibt es da. Inwieweit ist es denn möglich, dass, solche Kulturelemente eben auch geschützt werden können oder bewahrt werden können. Ja, Schutz hört sich schon wieder so ein bisschen konservierend an, also eher in dem Sinne verteidigt oder auch behalten werden können. Ich denke an ganz andere Beispiele. Ich meine, wir haben zum Beispiel die Beispiele der australischen Ureinwohner vor Augen, die auch in einer ganz schwierigen Situation schon seit vielen Jahren stecken. Also Jahrzehnten stecken, wo es auch sozusagen starke Bestrebungen gab, diese Kultur sozusagen zu nicht zu assimilieren, sondern sozusagen zu ersetzen durch eine westliche Kultur. Da wäre die Frage jetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist denn da Stand der Dinge? Gibt es da auch wirklich jetzt ein kulturelles Selbstbewusstsein, abgesehen von so einem ökonomisch-politischen, gibt es da auch ein kulturelles Selbstbewusstsein, das auch funktioniert?
Zum Beispiel in den Schulen werden die indigenen Sprachen gelehrt. Alle können die indigenen Sprachen sprechen. Die werden überliefert. Mhm. Auch die Geschichten werden überliefert. Auch das Gesundheitswissen. Es gibt zum Beispiel sogenannte Promotores de Salud. Das sind Laien eigentlich, die aber dann ausgebildet werden von Heilern und Heilerinnen im Wissen um das, was um sie herum wächst und wie man das benutzen kann, um zu heilen. Das ist ja das, worauf zum Beispiel die pharmazeutische Industrie weltweit scharf ist, dieses Wissen zu bekommen. Aber das haben sie gemerkt, dass dann Pflanzen patentiert werden, die sie nicht mehr verwenden dürfen. Demzufolge geben sie das Wissen nur noch untereinander weiter, was sehr, sehr wichtig ist. Das nicht zu vergessen, denn das Geld, um sich Medikamente vor allem aus dem Westen oder Norden zu kaufen, das ist nicht da. Wenn man da mal in eine indigene Apotheke geht, dann ist da vielleicht eine Packung Aspirin und 5 Päckchen Antibiotika. Das war's dann. Aber der Rest wird gemacht aus den Pflanzen, die um sie herum wachsen. Und dieses Wissen ist existenziell weiterzugeben. Und es wird mittlerweile auch aufgeschrieben, damit die nächsten Generationen auch nachlesen können. Da gibt es schon ein kulturelles Selbstbewusstsein und ein historisches Wissen um das, was die Indigenas da geleistet. Man muss sich mal vorstellen, die Menschen leben im Urwald seit Jahrhunderten und haben es fast so und so unterdrückt, trotzdem mit einem Selbstbewusstsein zu überleben und emanzipieren sich immer weiter und gehen ihren Weg immer weiter. Und das können wir von uns eigentlich nicht sagen. Wie würden wir denn aussehen, wenn wir ohne technische Hilfsmittel leben müssten? Ohne fließendes Wasser und ohne Strom.
Ja gut, das ist auch eine Frage der Bequemlichkeit. Und man muss natürlich auch ganz klar sehen, ich sag mal, so Faktoren wie Säuglingssterblichkeit oder auch Lebenserwartung müssen dann korrigiert werden. Also dann funktioniert das schon. Also wir würden nicht plötzlich sozusagen alle umfallen und es ginge gar nichts mehr.
Nein, aber wir hätten Probleme. Und die Leute dort, ich meine, es ist furchtbar schwer so darzustellen, aber die haben ein Selbstbewusstsein, kulturell, politisch und ökonomisch. Ja. Und das ist zum Beispiel die Leute, die nach dem Aufstand geboren sind, sind heute in der Regierung, haben Verantwortung, übernehmen Verantwortung, bekommen Verantwortung zugewiesen und lernen sie wieder abzugeben. Also da klammert sich niemand an der Macht fest. Das ist schon eine ziemlich spannende Angelegenheit da. Und das ist ein Projekt, das es nicht so oft gibt weltweit. Deshalb gucken auch sehr viele mit gemischten Gefühlen drauf, weil wenn das Schule machen würde, da könnten aber ganz viele gehen, die glauben, sie könnten sagen, wo es lang geht und die ganz viel falsch gemacht haben.
Ja, da hätte ich jetzt dann nochmal eine Frage, das würde mich jetzt persönlich wirklich interessieren. Gibt es denn da wirklich Erkenntnisse, die sozusagen so eine Gesellschaft insgesamt beschreiben, die dann auch hilfreich sind, um zum Beispiel so eine basisdemokratische oder ich sag mal eine gerechte Gesellschaft auch wirklich aufzubauen? Weil mein persönlicher Eindruck ist, dass jetzt, ich sag mal im Westen, hier in Europa, vielleicht auch in Deutschland im Besonderen, da zurzeit die Frage, ich sag mal, der politischen Kaste, der Einflussnahme durch Industrie und der Bevölkerung, die sozusagen sich einer immer weiter aufklaffenden Schere zwischen Arm und Reich gegenüber sieht. Wir haben da Herausforderungen. Was wäre es denn, was wir von zum Beispiel auch den Zapatisten lernen könnten? Also inwieweit müssen wir vielleicht auch bestimmte Vorstellungen uns genauer angucken oder vielleicht auch bestimmte Methoden auch uns genauer angucken, ob wir die nicht vielleicht anpassen und übernehmen könnten?
Also es gibt bei den Zapatistas grundsätzliche Begriffe. Ja. Zum Beispiel, meine Würde, die gebe ich nicht her. Die kann mir auch niemand nehmen. Meine eigene Würde, das heißt, was bin ich für ein Mensch, das entscheide ich selber. Es ist ein Kampf um die Würde. Es ist ein Kampf um Respekt. Da drückt sich zum Beispiel darin aus, dass solche, das hatten wir vorhin, Entscheidungsprozesse auch mal eine Woche dauern, weil man sich grundsätzlich ausreden lässt und keiner will am wichtigsten sein. Man hört einfach den anderen auch zu und nimmt sie genauso wichtig, wie man selber ist. Das ist eine Basis. Dann ist es so, dass sie gesagt haben, okay, was gehört zu einem befreiten Leben dazu, zu einem freien Leben? Ein bisschen Anstand, ein bisschen Solidarität und ein bisschen und viel, viel Arbeit und viel Organisierung. Also das heißt, arbeiten dafür, dass man wirklich ein freies Leben ohne Sorgen hat, das kann einem keiner mehr wegnehmen. Und wie das in den einzelnen Ländern aussieht, wo da die Knackpunkte sind, wie wir uns zusammenfinden müssen, sollten, das müssen wir selber entscheiden. Die Basis ist aber ein respektvoller Umgang miteinander. Und das ist das, was mir auch selbst in der Linken oft fehlt. Da sind immer alle wichtiger als alle anderen. Und das gehört verändert. Wir sind nur so stark, wie wir alle zusammen stark sind.
Ja, das ist bestimmt eine Herausforderung, dass man zwar bestimmte tolle Ideen haben kann, aber dann eine tatsächliche Umsetzung auch viel Disziplin erfordert. Ja, das ist manchmal nicht einfach. Ja, ja.
Ja, und ich glaube auch zu diesem basisdemokratischen Organisation gehört auch die starke Positionierung von bestimmten Gruppen. Also das muss auch immer divers sein. Und du hast jetzt auch so erzählt, dass die Frauen eine sehr starke Positionierung haben und dass sie auch eigentlich so eine eigene Bewegung innerhalb der Zapatisten führen, wo sie auch einen eigenen Frauengesetz geschrieben haben. Was mir so jetzt vielleicht mit der letzten Frage, um mit der letzten Frage fertig zu werden, mir würde interessieren, wie ist die Situation der Frauen bei den Zapatisten? Haben sie das geschafft, dass sie auch aktiv sowohl auf der Privatleben, so wie beim politischen Leben, oder gibt es noch Ungleichheiten, die bis jetzt noch nicht vermieden werden könnten?
Ja, die Ungleichheiten gibt es noch. Aber es ist ein riesengroßer Schritt gemacht worden, ein ganz starker Prozess. Zum Beispiel haben die Frauen das durchgesetzt, Achtung, den Alkohol und die Drogen zu verbieten in den Gemeinden. Weil nämlich die Männer, also immer nur die Männer betrunken waren und zugedröhnt waren und dann halt eben entweder nichts gemacht haben oder Frauen und Kinder verprügelt. Demzufolge haben die Frauen gesagt, nee, entweder wir arbeiten alle zusammen, nicht wir machen die ganze Arbeit und ihr sauft euch zu oder kifft euch zu und dann kriegen wir auch noch Dresche. Das läuft so nicht. Und das ist tatsächlich durchgesetzt. In den zapatistischen Gebieten kein Alkohol, keine Drogen. Und das ist schon mal ein Riesenschritt nach vorne für die meisten. Das andere ist, die Frauen bauen auch eigene Strukturen auf, aber sie sind noch nicht komplett gleichberechtigt, weil Frauen jahrhundertelang eben tatsächlich in den Hütten bleiben mussten und kein Rederecht hatten. Sie müssen es erst lernen. Aber genau in dem Prozess sind sie einen Riesenschritt nach vorne gekommen. Vor allem in der zweiten Generation. Die Frauen, die lassen sich den Mund nicht mehr verbieten. Da kann man aber sicher sein.
Sehr schön. Sehr vielen lieben Dank, Uli, fürs Interview. Ich glaube, es war sehr interessant für alle, sehr informationsreich. Ich wollte dich nur fragen, also wie können andere Menschen helfen, die hier in Deutschland auch die Zapatisten irgendwie unterstützen wollen, wirtschaftlich oder auch so an Aktivitäten sich vielleicht noch engagieren wollen? Wie kann man die helfen, die Zapatisten?
Ja, also es gibt das Jabasta-Netz, da kann man sich dran wenden. ja-basta-netz.de.vu Oder auch, es gibt auch noch ein weiteres, größeres Netz, das eher humanitär ausgerichtet ist. Das ist das Ökumenische Büro in München, da kann man sich auch hinwenden. Wenn man direkt hier in Frankfurt was machen will, kann man sich ans Café Excess wenden, an den Infoladen, Leipziger Straße 91, da bin zum Beispiel ich jeden Sonntag. Und da kann man sich gerne hinwenden. Wir sammeln derzeit auch Spenden über Spendendosen und viele Veranstaltungen oder Konzerte, die gemacht werden, geben ein bisschen ab für die Zapatistas. Es wäre schon sehr schön, wenn wir aus Deutschland auch einen Beitrag schicken könnten. Da wären wir sehr froh drum.
Klar. Okay.
Ja. Ach ja, und Lesematerial und Bücher gibt es halt eben auch eben im Infoladen. Da kann man sich weiter informieren, wenn man möchte.
Jo, erstmal vielen Dank, dass wir uns unterhalten konnten. Ich sehe noch viele Fragen offen, muss ich sagen. Es sind noch 10.000 Fragen offen. Aber wir haben wenigstens schon mal ein bisschen eine Idee bekommen, wie das funktioniert und was das auch für uns bedeuten kann oder vielleicht auch für uns einen anderen Blickwinkel zu bekommen.
Und gibt immer ein nächstes Mal. Also die Juli ist auf jeden Fall immer hier gern eingeladen. Vor allem, sie weiß auch so viel und sie arbeitet auch mit diesen Menschen, die auch einfach so ein weltweites zur weltweiten Bewegung einfach inspiriert haben. Das ist auch so.
Insofern erstmal vielen Dank für die Unterhaltung und wir hören uns dann demnächst nochmal. Okay?
Oh ja, sehr schön.
Alles klar, bis
dann. Dann wünsche ich euch noch eine tolle Zeit.
Claro, dir auch. Bis dann,
danke.
Ciao.
Okay. Tschüss. Ciao.
Jo, also, wir haben jetzt ein bisschen gehört und haben eine Idee bekommen, wie das funktioniert mit den Zapatisten. Also ich denke, da muss man sich schon noch mal ein bisschen schlau machen und auch mal hören, was kann das für uns bedeuten. Das fände ich jetzt einen der interessantesten Punkte, weil wir ja auch vor Herausforderungen stehen, die wir auch unter Umständen in ähnlichen Dimensionen lösen müssen. Also wie kommt eine Gesellschaft zusammen, wie löst die bestimmte Fragestellung auf, wie kann eine Gesellschaft auch funktionieren, die gerecht ist.
Genau, und ich glaube, das ist auch so eine sehr komplexe Frage, aber das bedeutet nicht, dass man nicht von diesen Bewegungen lernen kann. Natürlich, hier handelt es sich um eine andere Realität, um einen anderen Kontext. Hier gibt es andere Gruppen, aber ich glaube, diese Wille einfach das zu verändern und einfach sich so mehr eine mehr basisdemokratische orientierte Bewegung zu gründen, das kann man natürlich immer machen, oder das ist schon so eine Sache, die weltweit machbar ist.
Mhm.
In unterschiedlichen Weisen natürlich.
Gut, also wir werden das auch ein bisschen weiterverfolgen. Wenn ihr auch Fragen und Kommentare habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. abs-magazin@gmx.de. Da könnt ihr uns per E-Mail erreichen. Ihr könnt auch auf unserer Webseite abs-magazin@gmx.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite erreichen, und zwar das ist abs-magazin.de, also ein Wort. Dort gibt es zum Beispiel auch die Folge von heute, wird es dort auch zum Nachhören geben. Wir werden auch ein paar Links zusammensammeln, dass man da nochmal nachlesen kann, dass man sozusagen auch sich nochmal schlau machen kann zu dem Thema. Jo, wir freuen uns, dass ihr da wart, dass ihr mitgehört habt.
Wir verabschieden uns mit einem schönen Lied, auch so einem mexikanischen Blues-Band. Ich würde sagen, das war eine sehr, sehr schöne Sendung, und wir hören uns nächsten Mal.
Genau, also nächsten Mittwoch, 16 Uhr, hier wieder ABS-Magazin Arbeit und Bildung und Soziales auf Radio X, eurem Frankfurter Lokalradio.
Tschüss.
Ciao.